SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir sprechen heute vor allem über das, was Sie gerade tun und ich auch, atmen. Das ist der Titel des Buchs, das die Journalistin und Autorin Jessica Braun geschrieben hat und in dem es auf 350 Seiten um Geburt und Tod geht, um Taucher und Bergsteiger und Yogalehrer, um Bogenschießen, um Sex, um erstaunlich viele Themen und Seiten des Lebens, auf die der Atem zum Teil einen ebenso erstaunlichen Einfluss hat oder haben kann. Willkommen, Jessica Braun.
Hallo, Herr Lechler.
Über diese ganzen Themen berichten Sie nicht vom Schreibtisch aus, sondern Sie waren bei einer Geburt und in der Palliativstation und hoch auf dem Berg und unter Wasser und beim Biathlon und im Domina-Studio. Welcher Termin war besonders bewegend oder extrem für Sie?
Es gab einige Stationen, die sehr spannend waren oder auch berührend waren. Mich hat die OP-Situation sehr beeindruckt. Also das war für den Patienten natürlich ein schlimmer Termin, weil ihm wurde ein Stück Lunge entfernt. Für mich gab es aber dadurch die Gelegenheit, in den Brustkorb zu schauen und mir die Lunge anzuschauen, wie die eigentlich so aussieht im Menschen. Und ich war erstaunt, wie fragil dieses Organ ist, dass sie eigentlich sehr leistungsfähig ist.
Wir sprechen nochmal im Detail über einige der Bereiche, die Sie im Buch abdecken. Aber erstmal, was hat Sie auf dieses Thema Atmen gebracht? Was war der Anstoß?
Das gab so zwei Ansatzpunkte. Das eine war, dass ich mich durch das Yoga, das ich jetzt schon länger mache, und die Meditation damit schon befasst hatte. Zum anderen aber auch, dass ich in Situationen gekommen bin, in denen ich gemerkt habe, mein Atem lässt mich gerade hängen. Zumindest hat es sich so angefühlt. Also wenn ich nervös bin, kann es passieren, dass meine Stimme gepresst klingt oder hoch. Und wenn ich am Rechner sitze und so E-Mails reinrauschen, dann kann es mir passieren, dass ich so unwillkürlich den Atem anhalte. Und bei beidem dachte ich, woran liegt das eigentlich? Und kann ich da irgendwas dagegen machen? Weil man fühlt sich dann, obwohl man eigentlich den ganzen Tag nur am Rechner saß, irgendwie erschöpft am Abend. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, war sehr schnell bei der Atmung. Und wenn man anfängt, sich damit zu befassen, für mich war es echt eine Offenbarung, was es alles für tolle Informationen zu finden gibt zu dem Thema. Und so bin ich da in die Recherche reingeraten.
Wie hat dann diese umfassende Beschäftigung mit dem Thema Ihr Verhältnis zum Atem und zum Atmen verändert? Zum Beispiel?
Auf dem Buch steht ja, dass es eine Liebeserklärung an die Atmung geworden ist. Und so würde ich das auch sehen. Meine Faszination ist während der Recherche immer weiter gewachsen und es gab eigentlich noch mehr Sachen, die ich hätte in das Buch packen wollen. Ich glaube, letztlich war es für mich die Erkenntnis, dass der Atem ja das ist, was uns alle am Leben erhält, das weiß man, aber dass eben die Beschäftigung mit dem Atem und die Beobachtung der Atmung heißt, dass man das Leben beobachtet und sich mit der Essenz des Lebens befasst. Und das war das, was ich für mich rausgezogen habe aus dieser Recherche.
Und halten Sie jetzt noch die Luft an, wenn eine besondere E-Mail kommt?
Das kann passieren, tatsächlich. Und es gibt auch immer noch Momente, wo die Stimme nicht so ganz mitmacht. Aber ich glaube, dass ich jetzt sehr viel bewusster bin, was das angeht. Und ich habe halt jetzt Methoden an der Hand, um zumindest gegenzusteuern und mir so die Kontrolle zurückzuholen ein Stück weit.
Gucken Sie dann auch jetzt bei anderen Leuten, die Sie treffen, auf den Atem? Achten Sie darauf jetzt unwillkürlich?
Nee, das glaube ich, das führt zu weit. Also ich habe tatsächlich bei den Menschen, die ich für das Buch getroffen habe, sehr bewusst auf die Atmung geguckt. Das waren zum Beispiel diese Kyodo-Schützen, die also die Atmung und die Bewegung verknüpfen. Oder bei den Apnoe-Tauchern war es halt spannend zu sehen, wie so der Körper versucht, die Atmung zu erzwingen und die aber dagegen halten. Da habe ich sehr genau beobachtet. Oder auch bei den Neugeborenen im Kreissaal, den ersten Atemzug. Aber jetzt bei anderen Menschen auf die Atmung zu gucken, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Das ist ja ein bisschen, das ist auch was Privates.
Und da kann man in den Bauch atmen oder flach atmen. Was kann man denn alles falsch machen beim Atmen?
Naja, ich denke, solange man nicht blau anläuft oder ein starkes Gefühl von Beklemmung hat, dann läuft schon alles richtig. Aber es gibt eben so Situationen, in denen man vielleicht besser atmen könnte. Und das ist eben zum Beispiel mit der Stimme, dass man halt versucht, tief einzuatmen und im Oberkörper schön locker zu bleiben, damit die Atmung auch Platz hat und damit eben auch die Stimme Platz hat. Oder auch wenn man merkt, dass man jetzt vor dem Rechner sitzt und oft den Atem anhält oder auch flach atmet, dann kann man nur sagen, einfach mal aufstehen zwischendurch, ein paar Schritte gehen, versuchen mal wieder tief einzuatmen und tief aus, so dreimal und dadurch halt wieder ein bisschen zu sich selbst zu finden.
Es gibt in dem Buch auch einen Serviceteil mit Atemübungen, um die Gedanken zu beruhigen, weil hier zum Beispiel, oder um besser einzuschlafen. Das leuchtet sofort ein. Aber was bringt es, Atemstille zu üben, also bewusst Pausen zu machen, in denen man gar nicht atmet?
Für die meisten von uns ist nicht zu atmen etwas, das Stress auslöst. Und wenn man sich darin übt, nicht zu atmen, dann kann man natürlich auch besser mit solchen Stresssituationen umgehen. Also man lernt dadurch einfach oder zeigt dem Körper, es ist alles okay, du kannst das aushalten, es passiert jetzt nichts Schlimmes und dadurch hat man auch nicht mehr so starke Stressempfindungen.
Zuerst ist es ja meistens umgekehrt, dass irgendwas passiert und die Emotion verändert den Atem. Was hat das eigentlich für einen Sinn, dass man dann flacher oder schneller atmet?
Naja, es geht um die Versorgung des Körpers mit Sauerstoff, angepasst an die jeweilige Situation. Das ist fantastisch orchestriert. Also wir atmen ja anders, wenn wir die Treppen hochsteigen. Wir atmen anders, wenn wir lachen oder wenn wir weinen. Das kennt jeder, wenn man unter die Dusche steigt und dann kommt das kalte Wasser, dann atmet man so, also schockartig ein. Und das ist je nachdem, was man gerade braucht. Sehr oft hat es halt was entweder mit so einer Schreck- oder Erwartungssituation zu tun oder aber auch mit diesem Fight or Flight oder halt das Totstellen. Daher kommt das Atemanhalten.
Fight or Flight heißt, man stellt sich auf Kämpfen oder Weglaufen.
Genau. Ein. Und die Muskeln müssen dann entsprechend stärker mit Sauerstoff versorgt werden, damit man sich dann halt gut bewegen kann. Insbesondere so Oberschenkelmuskeln und Armmuskeln.
Ja, oder aus der Dusche wieder rauskommt.
Genau.
Und noch spannender ist eben der umgekehrte Weg. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass ich mit bewusster Atmung die Emotionen beeinflussen kann. Wie das?
Das ist richtig, ja. Also, dass man den Atem einsetzen kann, um Emotionen zu beeinflussen, war für mich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Also, dass es auch umgekehrt funktioniert. Wir haben ja verschiedene vegetative Körperfunktionen. Da gehört jetzt der Blutdruck dazu oder die Körpertemperatur. Und der Atem eben auch. Es ist lebenserhaltend. Wir können ihn aber trotzdem bewusst beeinflussen, was wir jetzt mit dem Herzschlag zum Beispiel nicht können. Ich kann jetzt nicht denken, Herz, schlag doch mal langsamer, aber ich kann die Ausatmung verlängern, kann dadurch dem Körper signalisieren, wir gehen jetzt in Ruhemodus, es ist alles okay, und dann fängt irgendwann auch an, das Herz langsamer zu schlagen.
Der größere Teil Ihres Buchs ist aber ein wissenschaftlicher oder erklärt auch die Geschichte der Forschung des Atems und viele Bereiche, auf die kommen wir gleich noch. Es geht sogar um die Entstehung des Lebens auf der Erde. Da haben Sie, also Sie haben so vor Adam und Eva angefangen. Wieso gehörte das auch zum Thema Atem?
Weil man sich, wenn man jetzt hier so unterwegs ist, am Tag in der Stadt oder im Park, sich gar nicht mehr daran erinnert, dass es nicht immer so war, dass der Sauerstoff halt nicht immer so auf der Erde vorhanden war, wie wir das heute kennen, sondern dass die Erde auch ihre sauerstoffreichen und sauerstoffarmen Zeiten hatte und dass das Leben natürlich auch entscheidend beeinflusst hat. Also es waren ganz andere Lebensformen auch möglich als heute.
Jessica Braun ist unser Studiogast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprechen übers Atmen, denn so heißt ihr jüngstes Buch Atmen. Untertitel: Wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Die einfachste Sache der Welt hat Sie jedenfalls in Grenzsituationen gebracht. Sie sind zum Beispiel auf einen 3.500er gestiegen, den Groß-Venediger in den Ostalpen mit Ihrem Mann zusammen. Was haben Sie da zum Beispiel über das Atmen gelernt?
Ja, ich wollte tatsächlich möglichst viel über die Atmung herausfinden und eben auch die Atmung in den unterschiedlichsten Situationen, eben auch in den Grenzbereichen, also unter Wasser, auf dem Berg, also in der Höhe, wo die Luft dann sehr dünn wird und dann bis hin auch zu Atmen im sauerstoffleeren Raum, also im Vakuum oder im luftleeren Raum. Und der Großvenediger war für mich halt eine Herausforderung, weil ich einfach noch nie so weit hochgestiegen bin auf einem Berg. Also ich gehe gern wandern, aber ich wollte dann mal ausprobieren, wie das mit der Atmung in der Höhe ist. Spüre ich das? Geht die dann tatsächlich schneller? Schlafe ich schlecht? Weil auch das passiert ab 2500 Metern Höhe. Und das ist auch atembedingt. Und das wollte ich halt ausprobieren.
Und es ist ja wohl so, dass in der Höhe nicht nur der Sauerstoff geringer ist in der Luft, sondern dass unsere Atemsteuerung irgendwie durcheinander gerät.
Genau. Also die Atmung beschleunigt sich, passt sich an, damit eben mehr Sauerstoff in den Körper kommen kann. Und das läuft dann nachts eben gegen die Ruheatmung, die man ja im Schlaf hat, die ja eigentlich langsamer ist.
Und dann waren Sie bei einer Geburt dabei, um erste Atemzüge zu erleben. Was haben Sie da beobachtet? Was hat Sie da berührt?
Ja, es waren 4 Geburten. Es waren 3 Kaiserschnitte und eine Spontangeburt, was für mich ein glücklicher Zufall war, weil das kann man ja nicht genau timen, wenn man dann da in der Klinik ist, dann ist man wirklich ein Baby in dem Moment auf die Welt kommt. spontan. Und ich dachte, der Geburtsvorgang ist ja so schmerzhaft. So stelle ich ihn mir zumindest vor. Man weiß es ja nicht. Wir waren ja alle da, aber können uns nicht so gut erinnern. Dass es
Sie meinen schmerzhaft fürs Baby?
Fürs Baby, ja. Na, für die Mutter sowieso. Das, also da gibt es genug Menschen, die das bezeugen können. Nee, für die Frauen ist es eine extreme Herausforderung. Nee, für das Kind. Und ich dachte, dass deswegen der erste Atemzug eigentlich immer ein Schrei sein müsste. Also immer irgendwas gequält ist. Aber manche kommen auch so ganz zufrieden, schnorchelnd auf die Welt und wirken so ganz bei sich in dem Moment mit der Atmung. Und das hat mich sehr überrascht.
War das denn so einfach, Frauen zu finden, die sich da, oder auch Paare, die sich da zugucken lassen wollten?
Also das war durch die Klinik abgesprochen und ja, ich fand das toll, dass sie da so offen waren.
In Meditation ist natürlich auch ein Thema. Wir springen jetzt einfach so quer durchs Buch. Da konzentriert man sich ja gerade auf den Atem. Welche Rolle spielt er da?
Der Atem kann ein Weg sein zu meditieren, also das Beobachten des Atmens, das Verfolgen der Atmung, also indem man zum Beispiel mitzählt beim Einatmen auf 1 und beim Ausatmen auf 2 oder bewusst die Ausatmung verlängert. Also da gibt es verschiedenste Techniken und dadurch findet man halt zur Ruhe und kann so ein bisschen Abstand zwischen sich und diese ganzen lärmenden Gedanken bringen, die man so am Tag im Kopf hat.
Sie haben auch in einem Artikel für die Zeit mit einem indischen Gelehrten und Yogalehrer gesprochen, der Flüchtlingen das Meditieren beibringt. Man denkt spontan, die haben doch andere Sorgen, ne? Aber was nützt denen die Meditation oder die Konzentration auf den Atem?
Das war Sri Sri Ravi Shankar, das hatte ich für Zeit online, hatte ich ihn getroffen. Der lehrt Atemübungen und Meditation, Yoga auch und er sagt halt, das sind Menschen, die sind so stark traumatisiert, die haben Hunger, sie brauchen Schlaf, aber sie kriegen nichts runter und sie können nicht schlafen, weil sie so mitgenommen sind von dem, was sie erlebt haben. Und indem man ihnen diese Atemtechniken an die Hand gibt zur Entspannung, finden sie vielleicht wieder ein bisschen innere Ruhe, haben das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Leben zurückbekommen und können dann eben auch wieder aktiv alles in die Hand nehmen und vielleicht auch mal eine Nacht durchschlafen.
Hat der Atem für Sie auch eine spirituelle Dimension?
Ich glaube schon, ja, weil er uns natürlich alle miteinander verbindet, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Also wir beide teilen jetzt in diesem Raum ja die Atemluft. Es ist nicht ganz klar, was wir dadurch für Informationen austauschen. Das weiß man nicht, da ist die Forschung noch dran. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, weil in unserer Ausatemluft sind also bekanntermaßen über 3500 verschiedene Stoffe, die auch ganz viel darüber aussagen, was in unserem Körper passiert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir jetzt gerade auf eine Art und Weise miteinander kommunizieren, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen. Und letztlich ist es ja auch so, dass die Atemluft, die wir hier jetzt atmen, ja auch nicht auf Deutschland beschränkt ist, sondern wir teilen die ja auch mit Menschen auf ganz entfernten Gegenden des Planeten. Und deswegen ist es auch so wichtig, die sauber zu halten und darauf zu achten.
Dann geht es im Buch auch ins Wasser. Wenn ich schwimmen gehe, atme ich alle 3 Kraulzüge einmal. Bei Ihnen habe ich jetzt gelesen, dass professionelle Schwimmer aus Zeitgründen einfach überhaupt nicht atmen. Wieso geht denen der Sauerstoff nicht aus?
Das ist Training. Das ist ein hartes Training, aber es ist ein Training. Also die versuchen tatsächlich in ihren Trainingseinheiten dann immer wieder so atemlose, also nicht atmende Bahnen zu schwimmen, um dadurch schneller zu werden, weil natürlich jedes Mal, wenn man den Kopf dreht, um einzuatmen, man doch wieder einen Widerstand schafft und Zeit verliert. Und es ist beim Schwimmen tatsächlich so, dass es schwierig ist, Atemrhythmus und Bewegung voneinander zu lösen. Und deswegen ist es bei Schwimmern eben auch so wichtig, dass sie in diesen Situationen dann einfach mal den Atem anhalten, soweit es halt geht.
Und ein anderer Sport, den Sie probiert haben, war Biathlon. Das hat wieder eine andere Herausforderung, ne, die es an den Atem stellt.
Das fand ich unglaublich faszinierend, weil Biathleten ja in der Lage sind, aus dieser extremen Belastungsatmung, es ist ja ein wahnsinnig anstrengender Sport, dann runterzufahren am Schießstand innerhalb von Sekunden in so eine Ruheatmung, weil man sonst, wenn der ganze Körper beim Ein- und Ausatmen so bebt, dann würden sie ja den Schuss verreißen und sie müssen ja ganz, ganz ruhig atmen, um dann eben treffen zu können. Und ich wollte verstehen, wie das geht.
Und Sie haben, glaube ich, auch Talent bewiesen, ne?
Also beim Skaten tatsächlich nicht. Ich dachte, Langlaufen, das kann meine Oma auch. Das bekomme ich sicher hin. Aber da habe ich mich ganz fürchterlich schlecht angestellt. Schießen ist was ich sehr gerne mache. Aber auch da muss ich sagen, in dem Moment, wo man im Schnee liegt und einem die Pumpe geht, es ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Und die Könige irgendwie sind aber die Apnoe-Taucher, habe ich das Gefühl, im Umgang mit dem Atem, die ohne Sauerstoffgerät viele Minuten lang und viele Meter tief unter Wasser bleiben. Das haben Sie auch ausprobiert. Wie fühlt sich das an?
Für mich erstmal nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Ich bin nicht so richtig gut im Atem anhalten. Die meisten Menschen, wenn sie es nicht trainieren, schaffen das vielleicht für eine Minute oder zwei maximal, den Atem anzuhalten. An Land wohlgemerkt. Und als ich ins Wasser gegangen bin, meine ersten Versuche waren recht kläglich. Also ich glaube, unter einer Minute vielleicht. Das steigert sich dann aber relativ schnell. Man liegt dann halt im Wasser ganz entspannt, wenn man das kann. Also das Ziel, sich so weit zu entspannen, dass man möglichst wenig Sauerstoff verbraucht. Weil natürlich, auch wenn man keinen Sauerstoff zu sich nimmt, die Muskeln, wenn man sie anspannt, trotzdem Sauerstoff verbrauchen. Und je entspannter man ist, desto weniger schnell kommt der Atemreflex. Und ja, mit dem dritten Versuch wurde es bei mir dann tatsächlich schon deutlich besser. Und ich fand erstaunlich, wie steil da die Lernkurve ist. Aber es war verglichen mit dem, was die Profis leisten. Das ist bei Männern sind das über 11 Minuten und bei Frauen sind das über 9, weil die natürlich ein kleineres Volumen haben durch den kleineren Brustkorb. Das ist wahnsinnig beachtlich, sich so lange einfach von dieser lebenserhaltenden Tätigkeit abzuschneiden, bewusst.
Haben Sie danach verstanden, was Menschen reizt, so lange den Atem anzuhalten und sich da auch in Gefahr zu begeben dabei und das eben offenbar zu genießen?
Das ist ein totales Abtauchen. Also es ist wirklich im wortwörtlichen Sinn dieses Abtauchen, sich einfach aus allem rausziehen zu können für eine gewisse Zeit und mit sich und seinem Körper so ganz alleine zu sein. Und das bedeutet ja oft auch, in große Tiefen zu gehen, was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Also für mich ist es eher gruselig, die Vorstellung. Ich war da mit den Apnoe-Tauchern am Aachensee in Österreich und das hatte irgendwie 10 Grad das Wasser und es wird dann ja auch sehr, sehr dunkel da unten. Aber für die hat es was sehr Meditatives und ich glaube, das ist das, was die da suchen. Also diese große Entspannung, mit der man dann hinterher wieder auftaucht.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist heute die Journalistin und Autorin Jessica Braun, die ein sehr gründlich recherchiertes Buch über das Atmen geschrieben hat. Aber nicht nur. Ihre Artikel sind in der Zeit, im SZ-Magazin oder im Berliner Tagesspiegel und in vielen Zeitschriften erschienen. Sie leben in Berlin. Sie sind Jahrgang 1975. Wie war Ihr Weg zum Schreiben, zum Journalismus?
Ich habe den klassischen Weg eines Volontariats gewählt, also bei einem mittelständischen Hamburger Verlagshaus, im Jahreszeitenverlag, und habe dann auch in Hamburg bei verschiedenen Redaktionen gearbeitet. Bin dann nach Berlin gegangen, war zuletzt im Online-Journalismus und 2014 habe ich mich dann selbstständig gemacht, um eben auch Bücher schreiben zu können.
In einem kurzen Text über Sie auf der Seite eines Verlags las ich, Sie schrieben über Lifestyle-, Reise- und Kulturthemen. Das klingt ein bisschen harmlos und wird, finde ich, der Tiefe von vielen Ihrer Texte nicht ganz gerecht. Was würden Sie sagen, was Ihre Lieblingsthemen sind oder was Sie anzieht an einem Thema?
Es sind vor allem Menschen und ihre Geschichten, die mich anziehen und deswegen springe ich so ein bisschen thematisch. Also ich schreibe manchmal für das Wissenschaftsressort von der Wochenzeitung Die Zeit, aber ich schreibe für das Entdeckenressort der Zeit auch Reisetexte. Ich schreibe manchmal über Tech-Unternehmen. Ja, alles Mögliche. Also das kann sich sehr, sehr ändern von einem Tag auf den anderen, weil mein Interesse auch immer springt.
Wenn Sie sagen, Menschen und ihre Geschichten sind's, was wäre eine Lieblingsbegegnung, die Sie dank Ihres Jobs hatten?
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, in Guatemala, weil ich über Mikrokreditfinanzierung einigen Frauen in einem Dorf weit, weit oben in den Bergen $25 geliehen hatte. Und ich habe quasi den Weg dieses Geldes verfolgt und wollte sehen, wer kriegt das, was machen die damit und hilft das denen wirklich? Und das war unglaublich beeindruckend. Also wie viel Impact man haben kann, so aus der Ferne und mit eigentlich für mich jetzt keinem riesigen Betrag.
Nämlich?
Die hatten sich Bankkonten angelegt, was dort also eine ungewöhnliche Sache ist, was auch schwierig ist, weil es gibt dort eben nicht überall eine Bank, wo man hingehen kann. Es gibt auch keine Geldautomaten, sondern das war wirklich ein Dorf, das nicht mehr Elektrizität hatte und das Wasser musste irgendwie gepumpt werden. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und diese Frauen haben sich dadurch natürlich emanzipiert und konnten sich so kleine Geschäfte aufbauen mit einem Laden oder vielleicht auch mit Ziegen oder Hühnern, also die Eier verkaufen. Und das hat ihnen sehr geholfen und das hat natürlich auch dem ganzen Dorf geholfen. Also die waren sehr, sehr froh über dieses Geld. Sie haben aber nicht verstanden, dass dieses Geld von mir kam. Das war irgendwie nicht zu erklären. Das war zu komplex.
Das Buch jetzt über das Atmen umfasst viel mehr Aspekte, als ich erwartet hatte. Also da geht es auch um die Entdeckung des Sauerstoffs, sogar, wie gesagt, um die Entstehung des Lebens auf der Erde. Ein dickes Buch ist es. Wollte der Verlag das so haben oder ist das so Ihre Art, dass Sie alles zu einem Thema zusammentragen gern?
Das ist tatsächlich eine Schwäche von mir. Ich bin da ein ziemlicher Hoarder, was Informationen angeht. Und die große Schwierigkeit ist dann natürlich, da draußen eine Geschichte zu destillieren, die für den Leser interessant ist und auch für den Leser relevant ist. Damit tue ich mich dann oft schwer. Aber das kennen wahrscheinlich die meisten Journalisten. Es macht unglaublich viel Spaß zu recherchieren. Das Schreiben selber ist dann recht quälend und das hört auch nach 40 Jahren nicht auf.
Und Sie haben ganz schön viel Wissenschaftsgeschichte auch gewälzt dafür. Welches Experiment oder welcher Wissenschaftler, es waren hauptsächlich Männer, fürchte ich, hat Sie besonders beeindruckt?
Ich fand Erika von Mutius sehr, sehr spannend.
Doch eine Frau.
Ja, tatsächlich mit der Hygienehypothese, die ja doch das Verständnis von der Entwicklung von Allergien so grundlegend verändert hat und mit der ja auch heute gearbeitet wird. Also diese Idee, dass bestimmte Bedingungen in der Kindheit, bestimmte Voraussetzungen mit dafür verantwortlich sind, ob jetzt ein Mensch Allergien oder Asthma entwickelt oder auch nicht.
Wie erleben Sie Ihre Rolle als Journalistin gerade in Zeiten von Fake News, Gerede und Angriffen auf die Presse?
Das trifft mich tatsächlich sehr. Und ich versuche dem natürlich mit meinen Geschichten und mit meinen Recherchen, mit meiner Herangehensweise etwas entgegenzusetzen. Und ich hoffe, dass das bei den Lesern auch so ankommt, dass ich versuche, ehrlich zu sein und es vielleicht, wenn mal was nicht klappt, es dann auch eben mit aufzuschreiben, sofern das möglich ist.
Sie machen, gerade wenn Sie so viel springen, auch thematisch, wie Sie sagen, typisch für den Journalismus oft ja nur kurz Bekanntschaft mit irgendwelchen Dingen. Ne? Sie sind fürs Atemthema bei den Bogenschützen gewesen, haben sich im Biathlon geübt. Und dann bleibt es bei diesem einen Mal. Hat sich bei Ihnen bei einer Reportage auch schon mal was ergeben, wo Sie dann dabei geblieben sind?
Also ich bin auf jeden Fall beim Atmen geblieben. Ich mache meine Atemübungen, das ja. Und Mikrokredite vergebe ich auch immer noch weiterhin und das eifrig und freue mich immer, dass es vielleicht irgendwo angekommen ist und jemandem geholfen hat.
Die kleinen Reisetipps, die Sie zum Beispiel fürs SZ-Magazin schreiben, über Las Vegas oder Palm Springs oder ein Hotel in Helsinki oder einen Badesee bei Berlin, machen Sie sowas dann nebenher, während Sie ohnehin unterwegs sind? Oder sind das Aufträge?
Das sind Aufträge und Sie haben wirklich gut recherchiert.
Danke, Hut ab. Sie schreiben halt viel.
Ja, das sind Aufträge. Es passiert selten, dass mir so en passant mal eine Geschichte unterkommt. Aber natürlich ist, wenn man an einem Ort ist, es oft einfacher, Geschichten zu entdecken, weil man dann anders auf die Umgebung guckt und vielleicht auch nochmal mit anderen Menschen in Kontakt kommt und daraus dann für das nächste Mal eine Geschichte entsteht.
Erleben Sie das auch als einen Haken am Reisejournalismus, dass Sie zwar natürlich diese Sache machen, die Sie offenbar gern tun, nämlich reisen, aber dass Sie nicht abschalten dabei?
Das ist richtig, ja. Also es gibt immer Freunde, die denken, ich bin ständig auf Urlaub, aber es ist dann doch nicht ganz so. Es ist natürlich ein wahnsinnig tolles Arbeiten, es ist ein sehr aufregendes Arbeiten, ein abwechslungsreiches Arbeiten, aber es ist halt trotzdem immer noch ein Arbeiten. Das heißt, ich sitze dann nicht in einer wunderschönen Stadt und gucke in die Gegend und freue mich meines Lebens, sondern ich muss ja gucken, dass irgendwie alles läuft und bin dafür verantwortlich, dass diese Geschichte dann auch funktioniert, weil ich die Verantwortung habe für alle Beteiligten. Dadurch bin ich dann auch oft ganz schön erledigt, wenn ich wieder nach Hause komme.
Ich fand, das bizarrste Kapitel Ihres Buchs war das, in dem Sie detailreich und packend beschreiben, wie sich ein Mann, der sich im Sexstudio einer Domina befindet, buchstäblich die Luft nehmen lässt, inklusive Fesseln und Latex und in einen Sack einsperren und Atemmaske. Warum wollten Sie das drin haben?
Das war ähnlich wie das, ich muss jetzt mal in die Höhe steigen, um auszuprobieren, wie das Atmen dort funktioniert. War das auch ein Weg, sich den Extremen anzunähern. Ich war froh, dass ich das nicht selbst war in diesem Sack, in diesem Moment. Aber die Situation war tatsächlich nicht so sexuell, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern es hatte etwas sehr Ruhiges, fast Meditatives, Intimes zwischen den beiden. Und für mich war es einfach interessant, weil ich dadurch ein bisschen besser verstanden habe, was jemanden dazu bringt, sich eben so eine Atemreduktion auszusetzen. Also quasi das Lebenserhaltende abzugeben an einen anderen Menschen.
Mhm. Ich habe das vorher jetzt einfach unterstellt. Hat sie es Überwindung gekostet?
Auf jeden Fall, natürlich. Das war für mich, glaube ich, eine der ungewöhnlichsten Situationen meiner bisherigen Laufbahn. Und weil ich nicht wusste, was mich erwartet, aber es hatte doch sowas recht Selbstverständliches dann, wie wir einander begegnet sind. Ich muss sagen, ich hatte auch einfach Glück. Ich hatte Glück, dass die Domina war ist eine tolle Frau. Und der Mann ist ein Kulturhistoriker, das heißt auch jemand, der reflektiert über das Thema Atem sprechen konnte. Und dadurch gab es hinterher einfach auch genug Raum, um das nochmal aufzuarbeiten miteinander und eben für mich Fragen zu stellen, die dann auch beantwortet wurden.
Aber Sie sind schon überhaupt ganz schön mutig. Also von der Lungen-OP sprachen wir schon. Ich wäre, glaube ich, umgekippt einfach. Nee?
Es fließt ja da nicht tatsächlich. Es war eine minimalinvasive OP. Das heißt, es fließt nicht so viel Blut. Da ist der Kreislauf doch wesentlich herausfordernder, was das angeht. Und aber ich weiß es vorher auch nicht, wenn ich mich in so eine Situation begebe, wie gut ich dann damit klarkomme. Aber es ist auch das Tolle an diesem Beruf, dass ich die Möglichkeit dazu habe.
In der Gerichtsmedizin waren Sie auch schon für einen Artikel. Gab es auch schon ein Thema, wo Sie eine Grenze gezogen haben, wo Sie gesagt haben, nee, das mache ich jetzt nicht?
Nee, bisher nicht. Aber es kann natürlich immer noch kommen. Wobei ich tatsächlich derjenige bin, meistens, der die Themen auswählt. Das heißt, ich suche mir schon das aus, wo ich denke, da ist vielleicht eine Herausforderung, aber ich finde es spannend genug, um das jetzt auszuprobieren.
Sie mögen auch Karaoke singen, ne? Also Sie haben es gern, wenn es haarig wird.
Das wird haarig für die anderen, weil ich singe ganz fürchterlich schlecht.
Aber Sie fordern sich gerne raus.
Ja, ich bin von Natur ein, glaube ich, introvertierter Mensch. Sehr, sehr neugierig auf das Leben, aber introvertiert. Und der Job gibt mir halt die Möglichkeit oder einen Anlass, das immer wieder zu überwinden und ja, mich zu konfrontieren und dadurch halt einfach sehr viel mitzunehmen und sehr viel zu lernen. Ich möchte einfach verstehen, wie diese Welt funktioniert.
Sie haben noch ein Buch geschrieben über etwas, worauf sich die meisten auch nicht so gern einlassen. Für Sie aber war es eine Entdeckung, nämlich Wohnungstausch. Your home is my castle, heißt es, als Haustauscher um die Welt. Wo waren Sie zum Beispiel schon überall in Häusern oder Wohnungen, deren Bewohner vielleicht ja währenddessen in Ihrer Wohnung in Berlin waren?
Ja, also für meinen Mann, der das Buch mit mir zusammen geschrieben hat und mich ist das tatsächlich mittlerweile die vorherrschende Art zu reisen, wenn wir privat reisen. Und wir waren in Oaxaca, in Mexiko, wir waren in Oakland, in Kalifornien, wir waren in einem kleinen Städtchen in England, wir waren längere Zeit in Turin, in Italien. Und es ist so eine tolle Art, Orte zu entdecken, an die man sonst vielleicht nicht gereist wäre. Weil wenn man denkt, ich reise jetzt in die Vereinigten Staaten, dann denkt man erstmal, naja, New York oder San Francisco, aber halt nicht Oakland, weil Oakland einen ganz, ganz schlechten Ruf hat. Aber natürlich ist die Stadt, wenn man dann dort ist, fantastisch. Und dadurch, dass man nicht in einem Hotel ist, sondern in einem Haus von anderen Menschen, hat man auch einen ganz selbstverständlichen und schönen Zugang durch die Nachbarschaft und das Leben und ja, entdeckt die Stadt dann so auf eine ganz andere Art.
Das heißt, Sie wollten nicht nach Oakland und haben da was gesucht, sondern Sie haben eine Wohnung gesehen und gesagt, dann gehen wir halt nach Oakland.
Nee, wir haben dadurch, dass wir in Berlin wohnen, eine sehr gute Voraussetzung für Haustausch. Also Menschen aus der ganzen Welt möchten gerne nach Berlin kommen. Und wir haben unsere Wohnung eben bei zwei Portalen stehen, als kann man tauschen mit welchem Ort auch immer. Und dann gucken wir, was reinkommt. Und wenn es uns zeitlich passt und wenn wir Lust haben auf den Ort, dann sagen wir zu.
Der Gedanke, dass andere dann zum Beispiel in ihrem Bett schlafen oder vielleicht im Arbeitszimmer stöbern, der hat Sie nie gestört?
Also mein Arbeitszimmer ist wahnsinnig langweilig. Wenn sich jemand die Steuerunterlagen angucken will, dann soll er das tun. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Und in einem Hotelzimmerbett, da schlafen noch viel, viel, viel mehr verschiedene Leute. Und die Bettwäsche zu wechseln, ist ja selbstverständlich.
Auch mal ungute Überraschungen erlebt?
Nee, tatsächlich nicht. Eigentlich nur gute. Also es teilweise Freundschaften entstanden mit Menschen, die wir aber noch nie getroffen haben. Das finde ich faszinierend, dass das funktioniert. Ich glaube, es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass man in dem Haus ist dieser Menschen, man sieht die Fotos, die dort rumstehen, nimmt dadurch so wahr, wie die leben, wie sie sind. Und vielleicht auch ein bisschen, dass man ihren Geruch aufnimmt und dadurch so ein Gefühl von Nähe entsteht. Auf jeden Fall bleiben sie einem dann oft lange erhalten, was schön ist.
Jetzt haben Sie wieder den Bogen zum Atmen geschlagen. Welche Reise oder welcher Haustausch steht als nächstes an?
Wir gehen nach Seattle für 3 Monate.
Gute Reise dann dafür.
Dankeschön.
Viel Erfolg und danke, dass Sie in der Sendung waren. Atmen heißt das Buch von Jessica Braun, die heute zu Gast war. Bei SWR 2 Tandem am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer und Bettina Stender hat die Musik herausgesucht. Schönen Abend.